Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deiner Moderatorin Doreen Riethentiet. Ab geht's!
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauchen wir wie immer mit euch in die Tiefen der Green Economy ein. Zu Gast bei mir heute David Ojani, Gründer und CEO von Voltfang. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Deep Dive Cleantech Podcast. Bei mir heute ist David Ojani von Voltfang, Gründer als auch CEO. David war schon mal bei uns im Podcast vor circa 2 Jahren. Dennoch, vielleicht sagst du ganz kurz, was ihr macht und dann die wesentliche Frage, was ist in den 2 Jahren alles passiert?
Zur zweiten Frage erstmal sehr viel. Und zur ersten Frage, was wir machen, ist, wir bauen nachhaltige und leistungsfähige Stromspeichersysteme aus Second-Life-Batterien, die wir weiterverwenden zu Stromspeichern und liefern das immer mit einem ganzheitlichen Energiemanagementsystem, worüber wir vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren können. Und seit den letzten 2 Jahren ist wirklich eine Menge passiert, sowohl regulatorisch, politisch und bei uns. Was man ganz klar sieht, ist, dass nach der künstlichen Intelligenz, AI, einer der Hype-Markte und der boomenden Märkte Batteriespeichersysteme sind. Oder Energiehandel, Stromhandel, diese ganzen Themen um das Thema Energiewende sind extrem schnell gewachsen und da schmeißen sich gerade wirklich sehr viele Player drauf. Das, was halt wichtig ist, wenn man das Wort Energiehandel sagt, ist, wo sind die Schaufeln? Und die Schaufeln sind die Batteriespeicherkapazität, die wir im Feld brauchen, um sozusagen das Netz zu stabilisieren. Und das ist ein Anlass dafür gewesen, dass Speichersysteme sehr relevant wurden, die halt auch eine heimische Produktion zu haben, um nicht auch zu viel Abhängigkeit vom Ausland zu haben und dann halt diese auch sehr, sehr intelligent zu vernetzen. Und das sind die Punkte, die wir angehen. Wir sind seitdem sehr stark gewachsen. Wir haben uns, glaube ich, fast verdreifacht in den letzten 2 Jahren. Wir haben signifikanten Umsatz gemacht. Wir haben unsere Produktion hochgerampt. Wir haben alles gezeigt, dass wir einer der Unternehmen sind im Markt, die wirklich auch exekuten können. Das heißt, nicht nur geile Speicher produzieren, entwickeln, sondern auch produzieren und auch an den Kunden liefern.
In der Zwischenzeit ist ja unheimlich viel passiert. Ihr seid auf der Forbes 30 unter 30 Liste gelandet. Ihr habt Max Wissmann als Investor gewinnen können. Ihr habt eine große Produktion aufgebaut mit über 80 Leuten. Wie fühlt sich das an?
Sehr gut. Also eine der Sachen, die mich immer sehr freut, ist die Entwicklung der Mitarbeiter. Da sehen wir einfach, wie die Mitarbeiter motiviert Bock haben, sich weiterzuentwickeln, für diese ganze Sache zu ackern. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Gefühl, dass man Vertrauen gibt und die Mitarbeiter einfach auch alles zurückzahlen. Und das ist natürlich die Sache, die du jetzt genannt hast, ist ein Kollektiv, was das erreicht hat. Und dementsprechend sind wir die, die mit den Gesichtern dann daherhalten. Aber das ist komplett eine kollektive Arbeit, weil alleine würden wir es nicht schaffen. Dementsprechend jeder Einzelne hilft dabei, etwas Großes aufzubauen. Und da, ganz ehrlich, 30 under 30 oder Pissmann oder sonstiges, das sind erst die ersten Schritte. Wir werden einer der größten Anbieter für nachhaltige Speicherkapazität in Europa werden. Und das werden wir schaffen, weil wir auch einfach diese Kultur leben, etwas verändern zu wollen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass allein diese Motivation eine Energiequelle ist, die uns noch weiterbringen wird.
Also bei Industrien und Unternehmen ist es ja so, dass die Sorge, die bei Industrien und Unternehmen immer da ist, ist die Verlässlichkeit erneuerbarer Energien. Welche Rolle spielt ihr da mit eurer Lösung?
Wir sind im Endeffekt die Verlässlichkeit für den Kunden. Was wir anbieten, ist Kapazität, Speicherkapazität zu Zeiten, wo man halt nicht auf die erneuerbaren Energien vertrauen kann. Das heißt, unser Speicher dient eigentlich als riesiger Puffer, der dafür da ist, um zu Zeiten von Solarstrom oder von Wind oder sonst wem, können wir den Strom oder den erneuerbaren Strom speichern und zu jedem Zeitpunkt abgeben. Das heißt, man kann eine Autarkie von mindestens 80%, sogar durchaus mehr hinbekommen, mittlerweile mit Speichersystemen, mit Solar und weiteren erneuerbaren Energieträgern. Und dadurch hat man einfach Planbarkeit. Man kann sich einfach darauf verlassen, dass das erste Investment, was man getätigt hat, sich über eine gewisse Zeit amortisiert und dass die Kosten nicht keine Peaks mehr haben. Und das dafür stehen wir im Endeffekt.
Und was macht jetzt der Unterschied aus zwischen euch? Es gibt ja noch ein paar andere Speicher am Markt und ihr liefert ja an Gewerbe und Industrie. Und die haben ja schon ein bisschen was an Auswahl, aber warum sollten sie im Endeffekt sich für einen Voltfangspeicher entscheiden? Oder was ist sozusagen das Besondere an eurem Speicher?
Unser Speicher ist im Endeffekt ein europäischer Speicher. 93% unserer Teile, Materialien kommen aus Europa. Und das ist eigentlich mal unser Einfallstor. Warum sich die Kunden für uns entscheiden, ist im Endeffekt wegen der leistungsstarken und der hohen Qualität der Batterie. Wir erhalten diese Batterie nämlich direkt von europäischen Premium Automotive Companies. Und deswegen, das sind einfach Qualitätsträger. Das gepaart mit dem Plug-and-Play-System, das heißt, wir haben ein System, was man extrem schnell aufbauen kann und zu jedem Zeitpunkt monitoren kann. Und, das muss ich jetzt mal herausstellen, unserem Energiemanagement-System, was im Endeffekt die ganzen Hardware-Komponenten vereint und optimiert. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen, nennen wir das mal in Anführungsstrichen, dummen Speichern, die ein- und ausladen, zu unserem Speicher, der mit einem intelligenten Energiemanagementsystem den ganzen Energiehaushalt des Unternehmens perfekt steuert. Und das heißt im Endeffekt, wir können Solarstrom speichern, wie in jeder andere Speicher, aber wir können das auch so optimieren, dass wir wissen, wann die Strompreise an der Börse hoch oder niedrig sind, dann im Stromnetz einspeisen. Wir können die Ladepunkte optimal nutzen, aus dem Netz oder von der Solar oder aus dem Speicher. Wir können die Wärmepumpe einschalten oder ausschalten. Das sind alles Themen, wenn wir die wetterbasiert, wenn wir die alterungsbasiert und auch netzbasiert diese Entscheidungen treffen, können wir den Umsatz oder den Return of Invest des Kunden minimieren und damit den Umsatz maximieren. Und das ist eigentlich der ideale Punkt, um Speichersysteme auch in der großen Fläche in den Markt zu bringen, weil es ist im Endeffekt auch ein Preisthema. Wir sind nicht der günstigste, aber da muss man auch wiederum sagen, unsere Qualität ist auch ganz, ganz unterschiedlich zu den LFP-Batterien, die man für ein Apfel und ein Ei bekommt. Da muss man auch wiederum sagen, wenn man Qualitätsware, die Vertrauen und auch zuverlässig ist über die nächsten 10 Jahre, oder will man immer wieder Probleme haben? Und das Erstere sind wir, das andere sind günstige Speicher, die man sich dazu kauft.
Ich meine, das können Sie sich auch nicht leisten, ne? Wenn man ein Industriebetrieb ist, Produktion fällt aus, Kühlsystem fällt aus, was auch immer. Das kann ja auch echt ein paar Konsequenzen haben, sage ich jetzt mal. Wie ist denn das, oder wie sieht denn euer Sweet Spot aus? Also sprich, in welchem Segment lohnt sich euer Speicher?
Unser Speicher lohnt sich bei Gewerben mit einem Energieverbrauch ab 100.000 Kilowattstunden im Jahr.
Nenn mal ein Beispiel. Supermarkt.
Das ist beispielsweise in Aldi Nord. Wir reden mit fast jedem Lebensmittelhersteller, der auch die eigenen Immobilien besitzt. Und für die ist das enorm attraktiv. Das kann aber auch weiter zu Immobilien, Logistikhallen, Hotels bis hin zu Solarfeldern gehen. Ideale bei uns ist, dass wir unseren Speicher so entwickelt haben, dass wir ihn sehr schnell von einem kleinen Speicher, der fängt dann bei 50 Kilowattstunden an, bis hin zu einem Megawattstundenspeicher hochskalieren können. Und das immer mit demselben Produkt. Und können wir sehr stark beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel dabei unterstützen, die Kosten zu senken, die Kühlanlagen beispielsweise auch zu glätten, weil beispielsweise Kühlanlagen können sehr schnell auch mal Lastspitzen entstehen lassen. Und mit unserem Speicher können wir die beispielsweise abflachen. Genauso wie bei Ladepunkten, da können wir auch einen teuren Netzausbau ersetzen durch einen Speicher, den wir davor setzen können. Und das sind so viele Punkte, die Unternehmer, UnternehmerInnen in dem Bereich gerade sehr stark belasten, die können wir einfach wegnehmen mit einer sehr intelligenten Energiemanagement-Lösung gepaart mit dem Speicher. Das ist im Endeffekt wie, wenn man sich ein iPhone kauft und das iOS-System direkt drauf hat. Dasselbe ist mit unserem Speichersystem. Das ist einfach zu installieren, einfach auch andere Komponenten einzubinden und dann auch beispielsweise von anderen Services zu profitieren.
Es hört sich alles super an. Welche Schwierigkeiten machen euch denn Wettbewerber aus dem Ausland, also ganz konkret die chinesischen Anbieter von Batterien?
Das ist die Messlatte. Das Problem ist, wenn man einmal einen Preispunkt hat, der 20% günstiger ist als unserer, dann fällt es schwer, den Blick von dem Preis weg hin zum Return of Invest zu setzen oder weg hin zu den Services zu setzen.
Services, ja.
Und das ist halt im Endeffekt etwas, was blöd ist, weil wir uns halt einfach nicht als Billigheimer verkaufen. Im Endeffekt kann man zweimal kaufen in der Laufzeit und die Garantie in China wirksam zu machen, ist eine Herausforderung. Das kann ich auch von Kunden, aus Kundenperspektive sagen, die das schon erleben mussten. Aber grundsätzlich ist es diese niedrige Messlatte, die setzen, auch an Qualität. Und wir sehen uns selber als Qualitätsträger, als Innovationsträger und das auch mit einer deutschen Produktion, wo wir alles überprüfen und auch die Zertifizierung haben. Und dementsprechend ist das eine Herausforderung. Nichtsdestoweniger muss man sagen, dass der Markt immer mehr dahin shiftet, auf vertrauenswürdige Partner zu setzen. Und das merken wir sehr, sehr stark. Wir haben sehr viele Partner in Deutschland, die ganz weit weg von den günstigen Speichern sind und immer mehr mit uns zusammenarbeiten wollen, weil sie einfach wertschätzen, was wir denen bieten. Eine rundum sorglos Lösung mit dem Speicher und dem Energiemanagementsystem, was dem Kunden halt gefällt, was dem Partner gefällt und was halt auch der Energiewende gefällt. Weil das, was du auch richtig meintest, wir brauchen viel Kapazität, um die Energiewende zu schaffen, weil wir werden in Netzengpässe laufen. Das ist einfach, unser Netz ist so aufgebaut, dass wir ohne drastischen Stromnetzausbau nicht die Herausforderung der nächsten Dekade bewältigen können. Und da brauchen wir dezentrale Unternehmen, dezentrale Speichersysteme und einfach, wir müssen die Regionen so unabhängig machen wie möglich, damit das Netz nicht kollabiert.
Genau, schneller Ausbau. Was wünscht ihr euch denn da als Startup im Endeffekt noch oder junges Unternehmen, um schneller wachsen zu können? Gibt es da Hebel und Mittel, wo ihr sagt, da könnten wir aber jetzt nochmal ein bisschen Hilfe gebrauchen oder ja, irgendwelche Restriktionen in Sachen Importe aus China? Was ist so aus eurer Sicht denn das ideale Mittel zur Wahl im Endeffekt, um auch hier Kapazitäten aufzubauen und eine Industrie auch am Ende aufzubauen, wie die USA das zum Beispiel macht. Oder ich glaube, Korea war das jetzt, Südkorea, ne? Die haben gerade 7 Milliarden reingeschmissen in die Batterieindustrie. Japan investiert sehr viel, Frankreich auch. Fehlt euch das in Deutschland ein bisschen?
Ja, das fehlt uns auf jeden Fall. Grundsätzlich ist die Frage, was die Europäische Union, wofür die stehen möchte. Wenn wir sagen, wie bei der Solarindustrie, wir geben das alles ab an die chinesische Produktion, müssen uns darauf einstellen und müssen darauf aufbauend auch alles aufsetzen. Aber wenn wir sagen, wir wollen auch eine heimische Industrie haben, wodurch wir auch uns als Europäer Unabhängigkeit erkaufen, dann müssen wir signifikant in unsere Industrie investieren. Das sehe ich momentan ehrlicherweise gar nicht. Wir haben beispielsweise auch Fördermittel natürlich beantragt. Das ist ein jahrelanger Prozess, bis man die Approvals bekommt und dann wird nochmal gesagt, okay, jetzt gibt's eine neue Regulatorik, das fällt jetzt übrigens auch noch weg. Das ist eine Katastrophe und das hilft uns nicht schnell zu wachsen. Deswegen setzen wir auch auf Investorengelder, die uns dabei beispielsweise unterstützen, einfach schnell wachsen zu können, weil der Markt ist dafür da.
Was braucht ihr denn als Voltfang, um die nächste Ausbaustufe zu erreichen und wie hoch ist die jetzt auch im Rahmen der Kapazitäten?
Das ist eine sehr gute Frage. Derzeit ist es so, dass wir bis zu 150 Megawattstunden sogar darüber selber produzieren können in der derzeitigen Produktion. Wir gehen sehr stark davon aus, dass wir das vielleicht um das Zehnfache erhöhen können in der nächsten Ausbaustufe. Dafür brauchen wir mehr Platz. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist die Sicherheit der Politik, da rein investieren zu wollen. Weil im Endeffekt, wir können nicht kurzfristig hochrampen und dann wieder ein paar Monate komplett wieder runterrampen. Das heißt, wir brauchen irgendwie Planbarkeit von unserer Seite, dass dieses Feld Finanzierung oder Subvention erfährt, um auf unserer Seite dann auch einfach die Sicherheit zu haben, dass wir viele Arbeitsplätze einfach auch in den, beispielsweise wo wir jetzt gerade sind, in Aachen, in der Kohleregion, aufbauen können und langfristig halten können. Das heißt, es ist einfach von unserer Seite einfach nur das Commitment der Regierung, dass man da rein investieren möchte. Und wenn das so der Fall ist, dann können wir sehr schnell sehr, sehr hohe Kapazitäten aufbauen, wodurch auch der Preis einfach sinken wird und das auch signifikant. Dementsprechend ist es die Planbarkeit einfach der Regulatorik.
Wie siehst du denn Entwicklungen im Climate-Tech-Sektor, wie zum Beispiel auch Beckermeyer-Burgers in die USA oder auch jetzt Lilium, die sagen, wir gehen nach Frankreich, wir investieren da 400 Millionen Euro, weil da kriegen wir irgendwelche Zuschüsse. Gibt ja noch ein paar andere, Marvelous und so weiter. Also wie seht ihr das als Batteriespeicherunternehmen?
Verständlich. Also es ist einfach verständlich, dass wenn man in der Heimat, nenne ich das jetzt mal, nicht die Wertschätzung erfährt und andere Länder einfach die Schlüsseltechnologien deutlich mehr wertschätzen, dass man nach einer Zeit gehen will, auch wenn man eigentlich sich für den Standort committet. Dementsprechend ist das irgendwo verständlich. Ich bin nicht der Meinung, dass wir in den Zeiten, wo wir jetzt gerade kein Wachstum haben, also Deutschland an sich, dass man da auf die Schuldenbremse pochen sollte. Es ist, in diesen Zeiten sollten wir enorm viel investieren, weil wir auch als Deutschen das es können. Und dass eine Schuldenbremse uns davon abhält, so Schlüsseltechnologien in Deutschland zu halten, ist für mich sehr fragwürdig. Dementsprechend finde ich das sehr schade, weil wir in Deutschland können Industrie. Wir in Deutschland können auch Forschung und auch sehr weit, also sehr fortschrittliche Forschung. Beispielsweise die ersten LLMs von Siri wurden in Aachen entwickelt. Darüber redet keiner. Aber auch die ersten KIs wurden in Deutschland auch mitentwickelt. Und das sind ja alles diese Grundsteine, die wir setzen. Nur wir kriegen es nicht hin, von der Forschung in ein OpenAI reinzugehen. Wir hätten die Möglichkeiten von der Technologie her gehabt, ein OpenAI zu bauen. Aber das Mindset, dieses von damalige Porsche oder der alte Bosch, die fehlen gerade. Dieses Mindset von, wir wollen mehr Weltmarktführer werden. Wir wollen die Welt disrupten. Und das ist so ein bisschen das, was meiner Meinung nach fehlt, ist diese Grundeinstellung, dass wir Technologietreiber sind. Wir sind Optimierer geworden.
Ja, das ist die Skalierung, ne, die fehlt. Also wir brauchen dieses Scale-Up-Funding, Scale-Up-Unterstützung auch und natürlich, wie du auch sagst, das politische Signal, damit wir hier die Unternehmen halten, dass die wachsen können. Du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Ich finde das auch ganz spannend, die Aachener Bubble. Ihr seid ja jetzt auch aus der RWTH, so Aachen, herausgegründet worden. Erzähl mal ein bisschen was über die Bubble, weil die hört sich sehr spannend an. Da sind ja doch einige, ich glaube, Zeilab auch herausgekommen. Wie wichtig ist das für euch oder war das auch für euch in der Gründung und jetzt auch noch weiter in der Skalierung?
Es ist ein sehr schöner Faktor, weil wir im Endeffekt, je mehr Startups hier in Aachen auch bekannter werden, desto mehr Investoren kommen hierhin, desto mehr Blickwinkel wird auf Aachen gelegt. Und das ist wirklich Zeit dafür, weil in Aachen schlummert so viel unglaublich fortgeschrittene Forschung, die jetzt vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren noch nicht mal einen Markt sieht, aber darauf folgend einfach einer der größten Märkte werden kann. Und das können wir in Aachen. Ich rede derzeit sehr viel mit Manfred Nettikow, dem Kanzler der WTH Aachen, und er setzt sich sehr stark dafür ein, dass wir diese Transformation von IP in Startups schaffen. Und das ist meiner Meinung nach einer der auch Grundtreiber der Wirtschaft in Deutschland, wenn wir diese Forschung in in die Unternehmen, in die Wirtschaft bringen können. Dementsprechend hoffe ich, dass wir hier in Aachen jetzt einige Success Stories sehen. Das sieht man jetzt schon bei Scilab, die eine unfassbare 55-Millionen-Runde gefahren haben oder sind. Und Acure, Fibrecode, Black Semiconductor, hier schlummert unglaubliches Potenzial. Und wenn wir dieses Ökosystem, das heißt diese Success Stories, dann auch irgendwann mal wieder selber investieren, dann fördern wir dieses Ökosystem nicht nur mit Geld, sondern was noch viel, viel wichtiger ist, ist mit dem Mindset, dass wir hier keine Mittelstände aufbauen. Wir bauen hier die Unternehmen für morgen auf. Und das ist halt
Climate Tech sozusagen, ja.
Die nächsten Metas dieser Welt, die nächsten Googles und die nächsten Amazons werden Climate Tech Unternehmen sein. Das hat der Larry Fink, glaube ich, gesagt. Und das sage ich auch. Und wenn wir richtig fördern in Aachen und auch fordern, dass die Leute das einfach auch umsetzen, dann sehen wir hier noch einiges, was kommen kann. Und das kann ich sagen, weil ich wirklich sehr viele Einblicke mittlerweile haben durfte und einfach sehe, was hier möglich ist.
Sehr schön. Du hattest es auch gerade erwähnt, Scilab mit der Finanzierungsrunde. Wie wichtig ist das für den Sektor? Weil es ist ja schon, oder erklär auch nochmal, wo Scilab in der Wertschöpfungskette steht und wo ihr steht. Also für alle da draußen, die jetzt gar nicht so sehr wissen, irgendwie auch was mit Batterie und Ressourcen und so weiter, aber vielleicht nicht so den Einblick haben, wie genau diese Wertschöpfungskette aufgebaut ist. Ich glaube, das ist nochmal ganz hilfreich.
Sehr gerne. Was Scilab im Endeffekt macht, ist eine nachhaltige Lösung, wie man die Batteriespeichersysteme recyceln kann auf Wasserbasis und die aus dieser Masse, aus der Black Mass dann auch im Endeffekt die Ressourcen rausbekommt, um neue Speicher aufzubauen. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch gesagt, aber
gerne, aber soweit ich das verstehe, kommen die ja sozusagen in der Wertschöpfungskette nach euch. Das heißt, ihr nehmt die Batterien oder wiederverwertet die Batterien aus der Automobilindustrie. Und wenn die dann irgendwann an das Ende ihres Lebens kommt, dann gehen sie im Prinzip zu Scilab und die recyceln die Masse auf.
Genau, richtig. Das heißt, erstmal sind die im Fahrzeug, da werden die 5 bis 7 Jahre gefahren. Danach erhalten wir die, requalifizieren die. Das heißt, wir haben ein sehr fortgeschrittenes Testsystem, was die Batterien einfach sehr gut qualifizieren kann, graden kann. Und dann bauen wir die in unser eigen entwickelten Speicher, der auch sehr adaptiv ist auf unterschiedliche Module. Und wenn wir die dann nochmal 15 bis 20 Jahre betrieben haben, geben wir die dann weiter an Scilab, die dann sehr nachhaltig recyceln können. Und dann fängt eigentlich der Kreislauf wieder von vorne an. Und das ist sehr, sehr wichtig, um auch die Resilienz von Europa zu stärken, weil je mehr Ressourcen wir in Europa halten können, weil die irgendwo auch limitiert sind, desto länger können wir unabhängig sein. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, nicht nur aus der ökologischen, aber auch aus der politischen Sicht ist es enorm wichtig, dass wir so viel Wertschöpfungskette wie möglich in Europa halten.
Hört sich ja alles eigentlich nach so einer Art No-Brainer an, ja, dass wir das etablieren. Die Frage nochmal ganz kurz, wo kriegt ihr denn die Autobatterien her? Beziehungsweise total blöde Frage, natürlich kriegt ihr die von der Automobilindustrie, aber kriegt ihr denn genügend Autobatterien und sind die langfristig gesichert? Weil wir reden ja immer alle von einem E-Auto-Boom und dann sind die 7, 8 Jahre im E-Auto. Könnte es da vielleicht auch mal kurzfristig Lieferengpässe geben oder sind genug Batterien für euch auf dem Markt?
Also diese Frage wurde natürlich schon häufiger gestellt, als wir die Idee gezeigt haben oder gepitcht haben. Es gibt so eine unfassbare Menge an Modulen, auf die wir Zugriff haben. Das kann man sich kaum vorstellen. Wir haben allein gestern eine Mail bekommen von einem unserer Anbieter, dass die 1 Gigawattstunde an Batterien uns jetzt liefern könnten zu einem absurd niedrigen Preis. Und das zeigt allein, das ist nicht die einzige Mail. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut vernetzt in dem ganzen Bereich. Wir erhalten unsere Batterien größtenteils direkt vom Automobilhersteller, aber haben natürlich auch andere Zugänge. Und da erhalten wir immer mal wieder hunderte, 200, 300 Megawattstunden zu sehr, sehr kompetitiven Preisen. Und das ist extrem gut für unsere Planung natürlich. Aber also wir haben gar keine Sorgen, dass wir da nicht genug Batterien bekommen. Allein weil unser ganzes System System auch darauf ausgelegt ist, dass wir schnell uns adaptieren können auf neue Modularten. Das heißt, sei es NMC, LFP oder Sodium Ion, das ist relativ schnell integrierbar. Das hat im Endeffekt haben wir es geschafft, weil wir die letzten 4 Jahre eine Engineering-Bude war, die darauf gesetzt hat, so flexibel wie möglich und so skalierbar wie möglich Speichersysteme zu bauen. Und jetzt zahlt es sich das enorm aus, weil wir einfach da sehr viel Flexibilität haben. Was jetzt auch noch mehr passieren wird, ist, dass die Batteriemodule, die für die USA gedacht waren, und die Elektrofahrzeuge, die haben ja nicht einen großen Anteil gehabt, aber nichtsdestoweniger werden die Elektroautos, Batterien und alles drum und dran, die für die USA gedacht waren, werden jetzt auch auf den europäischen Markt. Die Produktionszahlen von E-Autos sind auch noch gesunken und die Trajektorie der Automobilhersteller war höher angesetzt. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir in der nächsten Zeit sehr gute Voraussetzungen haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade dieser Markt von Batteriespeichersystemen enorm boomt. Das liegt halt auch an der sehr starken Volatilität des Marktes. Das heißt, wir haben unterschiedliche Märkte, wo wir auch als Speicherhersteller unsere Kapazität anbieten können. Das ist primäre Leistung, also Regelleistung, sekundäre Leistung, die sich dafür öffnet. Und dann halt auch diese Day-Ahead-Märkte. Aber dadurch, dass unsere Speicher auch einen On-Site-Use haben, können wir sozusagen auch dem Kunden sowohl beide Welten anbieten. Das heißt, einmal die Eigenverbrauchsmaximierung, die Ladesäule, die Blastspitzenkappung, aber auch, wenn die Preise am Markt sehr, sehr attraktiv sind, die Marktpreise. Und dadurch haben wir halt auch einen enormen Vorteil, wenn man einfach wiederum diese dumme Hardware nehmen würde, die einfach nur ein- und ausspeisen kann. Das ist auch nur möglich mit dem Energiemanagementsystem. Genau, ich bin ein bisschen abgedriftet, aber das war nochmal ein wichtiger Punkt.
Hört sich alles wunderbar an. Einige von den Zutaten, die ihr benötigt, sind sicherlich einfach. Ich denke mal, Finanzierung wird jetzt nicht so mega schwierig sein für euch. Die Batterien habt ihr auch. Die Nachfrage, gehe ich davon aus, ist auch da. Wie sieht es denn aus? Zur Skalierung braucht man ja auch Leute. Wie schaut es da aus? Weil es ist ja auch manchmal so ein Painpoint, gerade bei Startups, die schnell skalieren, dann auch die richtigen Leute zu haben. Könnt ihr das am Standort Aachen gewährleisten? Müsst ihr vielleicht mal anders hin expandieren? Wie sieht das da aus?
Einer der wichtigsten Zutaten sind die Mitarbeitenden. Also wir brauchen einfach sehr motivierte Leute, die Bock haben, so ein großes Unternehmen aufzubauen und was halt wirklich relevant sein wird, auch für die deutsche Wirtschaft. Das haben wir. Wir sind mittlerweile über 80 Personen, die an dem Unternehmen, das Unternehmen vorantreiben. Beispielsweise, warum die Finanzierung gerade sehr, sehr gut läuft und aussieht, liegt daran, dass wir einen ehemaligen Credit Suisse Mitarbeiter bekommen haben, der sich aktiv auf uns beworben hat, weil er sagt das immer selber, er wollte etwas Sinnvolles tun. Und diesen Shift sehen wir bei sehr, sehr vielen Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die auch von großen Unternehmen, von Corporates, zu einem Startup oder zu einem Scale-Up gehen wollen, weil sie einfach wieder einen Sinn in der Arbeit sehen wollen. Die wollen nicht große Transaktionen von einem Konto zum anderen machen. Die wollen Kapazität bewegen, nachhaltige Kapazität bewegen und etwas vorantreiben, nämlich die Energiewende. Dementsprechend, natürlich haben wir mit Aachen jetzt nicht die besten Voraussetzungen wie Berlin oder sonst wo. Zum Glück gibt es Remote-Arbeit, zum Glück gibt es auch sehr, sehr viele, deswegen sind wir auch in Aachen geblieben, talentierte Leute aus der RWTH Aachen. Und aus diesem Grund ist das eigentlich nicht die größte Herausforderung für uns, Mitarbeiter zu bekommen, die enorm talentiert, enorm begabt und auch einen enormen Erfahrungsschatz mitbringen. Deswegen, das sieht sehr gut aus. Wenn wir die Finanzierungsrunde jetzt bald durch haben, dann werden wir Vollgas geben, weil unsere Kunden, die müssen bedient werden.
Wie ist das denn mit euch dreien als Gründer eigentlich? Das geht man ja auch so ein bisschen durch Ups und Downs und es gibt ja auch Gründer, die irgendwie Coaches haben und oder nach 2 Jahren steigt der eine aus, der nächste rein. Vielleicht kannst du da einmal so ganz bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei euch dreien ist.
Afshin, Roman und ich kennen uns jetzt seit fast 10 Jahren. Wir sind schon in der Uni durch Ups und Downs gegangen und haben es trotzdem geschafft, immer wieder vielleicht am Abend dann noch etwas trinken zu gehen oder was essen. Und es ist wie eine Familie, die man sich ausgesucht hat. Also es gibt keine Person, denen ich so viel vertraue wie den beiden. Und es ist einfach auch sehr schön zu wissen, ich habe die zwei. Und ich glaube, das ist vice versa. Dementsprechend ist das einer der schönsten Aspekte auch an meinem Job, dass ich weiß, was ich die mit Freunden / Familie machen kann, denen ich blind vertraue und mit denen es Spaß macht, Erfolge zu feiern, aber auch, wo keiner mit dem Finger zeigt, wenn etwas nicht läuft. Wo die Frage dann ist, wo können wir helfen? Und das ist einfach etwas, was ich jedem ehrlicherweise wünsche. Eine Umwelt, wo man das Gefühl hat, man will sich gegenseitig helfen, weil im Endeffekt das Kollektiv immer gewinnt.
Was macht ihr, wenn ihr mal nicht übereinstimmt? Wie geht ihr damit um im Unternehmen? Also oder nicht im Unternehmen, aber zu dritt im Management?
Es ist eigentlich recht einfach, wenn ich jetzt nur uns drei betrachte. Unser Management ist ja erweitert worden durch beispielsweise den Gerrit von Credit Suisse, Ralf von Bosch und den Bürger von Eichstron, und Alex ist auch noch mitgekommen, einer unserer ersten Mitarbeiter, haben wir das Management in dem Sinne erweitert. Aber natürlich gibt es auch immer ein paar Gründerentscheidungen. Und da ist es recht demokratisch, weil Roman und ich sind häufiger mal nicht einer Meinung. Das heißt, er hat eine Ansicht, ich habe eine Ansicht. Wir legen unsere Argumente dar und im Endeffekt entscheidet Afshin dann, was seiner neutralen Meinung nach das Sinnvollere ist. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil wir viele Aspekte immer in unserer eigenen Diskussion ausräumen und dann auch sehr schnell von den Mitarbeitenden gespiegelt bekommen, ob die das auch so sehen oder nicht, oder von Mentoren oder von Investoren. Das heißt, im Endeffekt haben wir es geschafft, eine sehr offene Kultur zu etablieren, die Ehrlichkeit und auch einfach die beste Idee gewinnen lässt. Und das ist sehr entspannt, weil man weiß, dass es irgendwo, keiner fühlt sich angegriffen, sondern es ist im Endeffekt die Meinung, nicht die Meinung, sondern die Argumentation oder das Gefühl, was dann, wofür man sich dann entscheidet. Und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert.
Wenn man euch kennt, und ich würde jetzt mal behaupten, ich kenne einige Unternehmen in der Climate-Tech-Branche, hat man schon das Gefühl, auch eure Mitarbeiter sind gerne bei euch. Ich würde auch mal behaupten, ihr habt auch keine große Fluktuation so im Vergleich zu anderen. Und es macht denen echt unheimlich Spaß und die haben tatsächlich auch Raum zum Wachsen. Und das ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für euch, oder? Um die nächsten Meilensteine anzugehen.
Total. Also wir sind keine Micromanager. Das waren wir nie, das sind wir nicht. Wir haben einen ganz anderen, ganz einfachen Weg. Wir vertrauen. Wir vertrauen unserem Bauchgefühl, genauso wie unseren Mitarbeitern, wie genau unseren Partnern. Vertrauen muss natürlich auch gegenseitig sein, aber wir sind keine nachtragenden Personen auch. Das ist auch noch ganz wichtig. Das heißt, wir vertrauen den Mitarbeitern, den Partnern, dass wir gemeinsam einfach wachsen. Und wenn man das nicht zulässt, dann geht man vielleicht selber zugrunde oder man wird es nicht erreichen. Im Endeffekt ist es, wie schon gesagt, eine Kollektivsache und man muss auch irgendwo die beste Entwicklungs- oder beziehungsweise ein Win-Win-Win für alle finden. Und wenn man das schafft, dann wird man meiner Meinung nach erfolgreich.
Abschließend nochmal die Frage, was steht bei euch dieses beziehungsweise auch nächstes Jahr an? Worauf fokussiert ihr euch? Was sind die nächsten Schritte?
Wir haben einen sehr, sehr guten Blick auf die nächste Zeit. Das heißt, wir gehen jetzt auch wirklich in die größeren Verträge mit unseren Partnern. Wir haben sehr viele Key Accounts, die auch jetzt nach der Pilotphase weitermachen wollen. Wir haben auf der Grid-Scale-Ebene sehr viele Projekte, die wir jetzt auch angehen werden. Und dementsprechend muss das alles dahinter auch nachgezogen werden. Das heißt, von der Produktion, vom Supply und so weiter müssen wir die Sachen dann auch anpassen. Das sind die nächsten Schritte vom Operativen gesehen. Strategisch gesehen, wir sind jetzt vor kurzem nach Österreich expandiert. Wir werden nach in den Niederlande und in Belgien dahin expandieren und weiter unsere Expansionspläne fortsetzen. Was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir immer weiter unserer Vision, Weißweiler, die Leistung von Weißweiler zu ersetzen, näher kommen. Und das schaffen wir im Endeffekt damit, dass wir die Kapazitäten, die wir gerade ins Feld bringen, sehr intelligent verknüpfen können und damit halt ein Voltfang Virtual Power Plant derzeit aufbauen. Und das ist gerade die nächsten Schritte, die beinhaltet, das weiter auszubauen, die Software dahinter noch weiter intelligenter zu machen und im Endeffekt fossilen Kräften Adieu zu sagen.
Super, ich wünsche euch bei allem unheimlich viel Erfolg. Ich bin ganz, ganz sicher, bei euch klappt alles, was ihr euch vorgenommen habt. Das läuft schon mal ganz gut. Und wir sprechen uns dann vielleicht in 2 Jahren wieder, wenn ihr dann 500 Leute seid und 3 oder 4 Fabriken habt zur Wiederverwertung der Batterien oder zur Herstellung der Großspeicher.
Sehr, sehr gerne. Hoffentlich nicht in 2 Jahren, sondern früher. Aber auf jeden Fall, weil in 2 Jahren wird es deutlich weiter sein.
Dann haben wir halt, dann reden wir über 10 Fabriken. Auch super. Genau. Nee, dann sprechen wir früher, schauen wir mal. Vielen Dank.
Perfekt. Vielen Dank dir, Doreen. Schönen Tag.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.